Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Hallo und herzlich willkommen auf Europa-Lava, dem Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Markus und mir, Carsten. Die heutige Folge ist die Folge 25 und wir haben uns die Serie Rätsel um vorgenommen von Enid Blyton. Es ist eine Jubiläumsfolge, denn wir sind fast 2 Jahre auf Sendung und mehr Details dazu kann Holger liefern.
Ja, hallo erstmal. Das ist, wie gesagt, die 25. Folge. Wir haben vor rund 2 Jahren dieses Podcast-Projekt gestartet und sind Ende September, Anfang Oktober dann live gegangen. Und seitdem haben wir eine ganze Menge erlebt mit diesem Podcast und euch und wollten euch einmal ganz kurz ein kleines Zwischenfazit geben. 25 Folgen, 24 davon sind live. Die 3 erfolgreichsten Folgen sind logischerweise auch sehr populäre Themen. Da muss man sicherlich unterscheiden. Unser Podcast behandelt ja Themen, die in sich eigentlich zeitlos sind, merkt man sehr. Also als Beispiel ein Politik-Podcast, da hört bestimmt keiner sich mehr eine Folge von vor einem Jahr an. Aber man kann sich jederzeit bei uns jetzt unser Gelaber von vor 1,5 Jahren über, keine Ahnung, die 5 Freunde anhören. Das unterliegt sicherlich weniger einem zeitlichen Verfall. Also, unsere 3 erfolgreichsten Folgen sind zum einen die 5 Freunde, mit Abstand sogar. Dann auf Platz 2 unsere Begrüßungsfolge, herzlich willkommen, auch vielleicht irgendwie logisch. Und auf Platz 3 dann eine wahrscheinlich nicht minder populäre Serie, das ist Hanni und Nanni. Was ich nicht gedacht hätte, ich hätte geglaubt, dass die TKKG-Folge in der Popularität da deutlich dran vorbeimarschieren wird. Aber sie ist auch erst seit kürzerem auf Sendung. Hanni und Nanni war eine frühe Folge von uns. Jede Folge hat, je nach Portal, wie das ausgewertet wird, bei YouTube anders als bei unserem Host Let's Cast, so in Summe zwischen 1.500 und 5.000 Hörer, was wir eine irre Zahl fanden, als wir damals anfingen, hatten wir relativ schnell so eine Zahl, glaube ich, von 600 Hörern ungefähr pro Folge und fanden das schon also ganz toll eigentlich, weil wir dachten, das sind ja Leute, die wir nicht kennen. Also da sind Leute bei, also 600 Freunde haben wir beim besten Willen nicht zusammen. Und das ist inzwischen, wie gesagt, auch bei einigen Folgen bis zu 5.000 Hörer angewachsen. Und vielleicht noch für die Statistiker, 80% aller Hörer kommen zu uns über Spotify oder über Apple und YouTube. Das macht also den absoluten Löwenanteil aus. Und witzigerweise gibt es dann an die 40 weitere Seiten, die unser Podcast-Host auflistet, wo überall unser Podcast erscheint. Hätte mich das jemand gefragt, hätte ich es im Leben nicht gewusst, aber wir sind auf allen möglichen Seiten und Plattformen und sonst wie alles scheinbar vertreten. Ist so, macht nichts, Hauptsache wir haben Spaß. Und mit dem Stichwort wollte ich dann eigentlich auch wieder zum normalen Thema zurückkehren, der Rätsel-Um-Serie.
Ja,
Carsten.
40 weitere Plattformen, das ist ja erschreckend.
Ja, und ich kenne davon gerade mal 20 höchstens.
Ja, kommen wir zu unserem heutigen Thema, der Rätsel-Um-Serie bei Europa. Und wie wahrscheinlich bekannt ist, ist die Autorin der Serie Enid Blyton. Also ein Porträt der Autorin sparen wir uns hier, weil wir die schon in der Folge 9 über die 5 Freunde beleuchtet haben. Also so können wir direkt ins Thema gehen oder in die Vorläufer zu den Hörspielen. Gehen wir erstmal auf die regulären Bände ein. Wie viele und welche Buchvorlagen gab es zu der Serie? Ja, im englischen Original heißt die Serie The Barney Mysteries oder einfach auch Mystery-Serie sozusagen. Der Name Barney Mysteries hat sich eingebürgert, denn tatsächlich ist Barney sozusagen der rote Faden der Geschichte und auch die Suche nach seinem Vater, die, wir kommen ja später drauf, in der Hörspielreihenfolge etwas durcheinander geraten ist. Ja, die Bände erschienen zwischen 1949 und 1959. Wie gesagt, das sind 6 und die deutschen Übersetzungen fanden zwischen 61 und 62 auf den Markt. Ein Band erst 1977. Und diese 8 Bände bestehen aus den regulären 6 ursprünglichen Bänden plus 2 Sonderfolgen sozusagen, denn Rätsel um den tiefen Keller ist kein Teil der Serie, sondern ist eine einzige Geschichte, die für den deutschen Markt eingebaut wurde in die Reihe. Und das Buch oder das Hörspiel Rätsel um die Falschmünzer ist ein Eigenwerk der damaligen Übersetzerin. So kann man es finden. Ich weiß nicht oder es ließ sich nicht ermitteln, warum die Übersetzerin das gemacht hat, diesen Fall geschrieben hat, ob sie das in Auftrag gemacht hat, das war nicht herauszufinden. Aber so ist das Buch eben auf dem deutschen Markt erschienen. Ja, und in diesen frühen Erstausgaben oder Erstausgaben, wie damals zu der Zeit üblich, wurden viele der englischen Namen eingedeutscht oder in irgendeiner anderen Weise verändert, sodass wir jetzt die Namen haben von ursprünglich Roger Linden zu Robert, Diana Linden zu Dina. Ihr Vetter Peter mit dem Spitznamen Snubby, also für Stupsnase, der hieß dann im Deutschen dann auch gleich Stups. Und sein Hund Looney zu Lümmel und Mrs. oder Miss Pepper wurde zu Fräulein Pfeffer. Die Originalfigur dahinter ist eigentlich eine ältere Dame, die dann eben auch entsprechend gestreng ist. Und Fräulein Pfeffer, ja, die lässt ja in den deutschen Büchern bzw. Hörspielen mal hier und da einen Spruch, aber klingt eher so ein bisschen flott, finde ich. Aber darauf kommen wir noch. Ja, und dann natürlich eben noch diese eigentlich tragende Figur Barnabas oder Barney Lorimer, der einfach nur in der Schreibweise verändert wurde. Vielleicht noch als kleine Anekdote: Die Geheimnis-Um-Serie von Enid Blyton heißt im Original auch The Mystery of. Und das war auch ein Grund, das sozusagen abzusetzen, als ja, was sich dann eingebürgert hat, als Barney-Mystery-Serie. Kommen wir mal zu einer Übersicht der einzelnen Bände. Band 1 ist tatsächlich Rätsel um das verlassene Haus oder auch im Original The Rocking Down Mystery. Band 2 ist dann Rätsel um die grüne Hand, The Willoughby Fair Mystery. Band 3 Rätsel um den unterirdischen Gang, The Ringo Bell Mystery. Band 4 Rätsel um den geheimen Hafen, da findet dann eben Barney seinen Vater, The Rubadub Mystery. Band 5 Rätsel um den wandelnden Schneemann. Das ist das Buch, was nicht bei Europa vertont wurde, heißt The Rat-a-Tat Mystery. Band 6, Rätsel um die verbotene Höhle, The Ragamuffin Mystery. Band 7, Rätsel um den tiefen Keller, The Mystery That Never Was. Das ist die schon vorher erwähnte Einzelgeschichte, die nicht zur Serie gehört. Und dann eben Band 8, Rätsel um die Falschmünster, der sogenannte Geisterband, der, wie erwähnt, von der Übersetzerin verfasst wurde. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass alle Originalbände, deutschen Originalbände auf dem Cover ein Fragezeichen tragen. Und ja, ich will jetzt nicht zu viel spekulieren, aber vielleicht hat sich das jemand abgeguckt, der auch mal eine deutsche oder eine Serie ins Deutsche übersetzt hat. Ja, vielleicht bleibt noch zu erwähnen, dass 1975 bei Europa bereits eine Folge aus der Reihe Abenteuer, der Abenteuerserie von Enid Blyton erschienen ist, und zwar Das Tal der Abenteuer, eben nur als Einzelhörspiel. Und man kann eigentlich nur vermuten, dass es da rechtliche Hintergründe gab, weil schon bei Fontana eine Abenteuerreihe existierte und dort andere Folgen erschienen waren und Europa eben nur für diesen einen Teil möglicherweise die Rechte erworben hat und dann aber keine weiteren, sodass man sich, das ist ja Spekulation, darauf versteift hat zu sagen, wir beenden damit die Serie und widmen uns einer ganz neuen Hörspielserie oder Buchserie, um die zu vertonen, die noch bei keinem Label in Deutschland auf dem Markt war. Und das war dann eben Rätsel um. Ja, ich kann noch was zu den Sprechern sagen. Thorsten Sense hatte als Stups seine Premiere bei Europa. Stefan Schwade war schon vereinzelt vorgekommen. Wir kennen ihn da schon als George Gordon bei Black Beauty und in der Hauptrolle im Hörspiel David Copperfield. Susanne Wulko kennen wir ja auch bereits hier schon von vielen Hani und Nani-Geschichten. Friedrich Hay hatte seine Hauptrolle in Tom Sawyer und Huckleberry Finn, eben als der Huck Finn. Ja, und so waren so einige Sprecher schon bekannt, als die Serie konzipiert wurde. Und ja, nun kommen wir mal zu den einzelnen Folgen. Vielleicht kann ich noch voranschicken, das war meine erste Europa-Serie oder auch die ersten Europa-Hörspiele, bei denen ich sozusagen gleichaltrige Jungs sozusagen im Hörspiel hörte. Vorher war es Hani Nani, dann Karl May und alles, aber das waren im Grunde meine ersten drei Fragezeichen. Das will ich hier einfach mal voranschicken. Ja, und dann kommen wir doch mal zur Folge 1. Rätsel um die grüne Hand von 1976. Was sagt ihr denn dazu, Holger Markus?
Ja, lasse ich Holger den Vortritt.
Okay, ja, dann muss ich hier was gestehen. Ich bin mir der Popularität der Serie unter den Europasammlern und Hörspielfans in unserem Alter durchaus bewusst. Ich hatte die Serie gar nicht als Kind und habe die wirklich erst also kennengelernt, ich glaube, in den letzten 20, 30 Jahren oder sowas. Und sehe das Ganze also gar nicht durch die Kindheitsbonusbrille, bin mir aber durchaus bewusst, dass wenn ich die mit 7, 8 Jahren gehabt hätte, ich hätte sie vermutlich geliebt, denn es stimmt ja eigentlich alles für den Europa-Fan der damaligen Zeit und der 70er-Jahre-Hörspiele. Das mal vorneweg, aber wenn man das alles so als, ich glaube, 28-Jähriger vorgelegt bekommt, alle 7 Platten, und man hört die dann am Stück oder innerhalb von wenigen Tagen, da fallen schon ein paar Sachen auf, die man komisch finden könnte. Aber zurück zur Folge 1. Das erste ist, es gehört wohl zu den allerbesten Europa-Covern, die je gezeichnet wurden für ein Hörspiel. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich keine Abweichung unter euch oder andere Meinung zu, oder?
Nee, geht mir genauso. Ich finde das sehr, sehr stimmungsvoll. Und ich
Ja.
erinnere noch ganz genau, dass ich irgendwann mal so einen Schreck bekam, als ich merkte, dass neben dem Titel des Hörspiels auch noch so eine grüne Hand auf dem Cover abgedruckt war. Das fand ich doch sehr unheimlich irgendwie.
Ja, ich finde es insofern lustig, denn als unsere Tochter klein war, hat sie das Hörspiel mal gehört von mir und hat das Cover abgemalt. Und dieses Kunstwerk hängt bis heute hier an der Wand bei mir im Büro. Es ist eine interessante Perspektive einer Fünfjährigen auf dieses Cover. Man muss es wissen, was das sein soll. Man kommt von selber nicht drauf, denke ich. Aber egal. Also, das Cover ist fantastisch. Das Hörspiel selber ist eine schöne Geschichte. Man hat natürlich, wenn man die als Erwachsener kennt, das Problem, dass man denkt, das habt ihr mir doch schon bei Fünf Freunde und der Zauberer Wu erzählt, dass ein Affe Dokumente aus einem Turm klaut und da Wände hochklettert oder durch Schornsteine kommt, wie auch immer. Also die Parallelen sind da offensichtlich, dass Enid Blyton bei sich selbst ein Stück weit abgeschrieben hat. Ich glaube, das
Das
hier
hätte
ist
ich
das
ihr nie
Original.
zugetraut.
Nein, ist gar nicht ihre Art, ne? Nein, aber dass sie, das ist ja das Original hier, die grüne Hand. Zauberer Wu, glaube ich, erst in den 60ern erschienen als Buch.
Richtig. Und als Hörspiel sowieso später.
Das ist völlig außen vor. Das bedeutet bei Europa ja gar nichts, wenn man ehrlich ist, wie wir gleich noch besprechen werden. Aber Cover und Besetzung und Grundart der Erzählung und der typischen 70er-Jahre-Europaproduktion trägt dieses Hörspiel alleine über die Ziellinie. Es ist schon schön. Das eingesetzte Musikstück Junges Glück und junge Liebe, man merkt, wenn man das heutzutage hört, es war dringend Zeit, dass hier Carsten Bohn und Manfred Rürup auf den Plan traten. Trotzdem ausgerechnet, dieses Stück mochte ich eigentlich ganz gerne, weil es auch bei Schreckenstein verwendet wird. Aber viel spannender, ich möchte hören, wie das ihr fandet, die es als Kind auch hatten. Also, Markus.
Ich fand's toll. Also bei mir war die grüne Hand auch vorhanden, bevor der Zauberer Wu ins Spiel kam. Insofern war auch für mich der Zauberer Wu die Doublette und nicht umgekehrt. Und ich muss auch sagen, dass ich von vornherein den Thorsten Sinse super fand. Also der war so glaubwürdig in seiner Rolle und neben Stefan Krischinski für mich eigentlich mal so das beste Kind. Ein bisschen schwerer habe ich mich getan mit Karin Lienrich und Peter Kirchberger als Onkel und Tante. Die waren für mich sogar kein Ehepaar irgendwie. Wobei ich finde, dass es ein grundsätzliches Problem dieser Reihe ist, dass diese ganzen Familienverhältnisse sehr wenig beleuchtet werden. Das, also warum zum Beispiel Stups immer seine Cousine und Cousin besucht, dass er ein Waisenkind ist, das wird nie so richtig erwähnt. Und ich finde auch die Geschichte, das liegt natürlich auch an dieser etwas durcheinandergebrachten Reihenfolge, auch die Geschichte mit Barney und seinem Vater und dass er auf Jahrmärkten arbeitet, in der Hoffnung, seinen Vater zu finden, den er auf einem Jahrmarkt vermutet. Das kommt nie so richtig durch, finde ich. Also insofern waren für mich diese Familienverhältnisse und auch die Sprecher immer so ein bisschen, ja, schwer unterzubringen. Aber die
Aber
drei
da,
Kinder mochte ich, ja.
ich wollte kurz unterbrechen, aber sind Karin Lienewig und Peter Kirchberger nicht auch 1983 bei drei Fragezeichen und die bedrohte Mensch verheiratet? Also das ist doch eigentlich ganz stimmig als Ehepaar.
Ja.
Ja, das stimmt natürlich.
Hallo, ich wollte gerade
Gut,
sagen, der kam mir gerade im
ja,
Sinn, den
so
musste ich
gesehen.
bringen.
Ja, es war vielleicht einfach nur so. Also dieser ganze Start der Folge ist ja, dass der Schubs den Großonkel Johann im Zug kennenlernt.
Ja.
Und einem gar nicht so klar ist, warum er den jetzt nicht kennt, obwohl er im Grunde seine Familie besucht. So, das blieb alles so ein bisschen offen, finde ich. Was ich
Das.
aber immer sehr gut fand, waren die Kinder. Wie gesagt, Thorsten Sense war ja neu. Susanne Wolko mochte ich immer wahnsinnig gern, schon seit der Hanni und Nanni-Zeit. Und auch Stefan Schwade, finde ich, ist in der Rolle von dem Robert oder ja, wirklich gut.
Also ich
Ich
finde
mochte
das
ihn gern.
ich muss jetzt meine Lanze brechen für Friedrich Hayek. Also den mochte ich da schon immer sehr. So habe ich ihn auch kennengelernt. Leider weiß ich bis heute nicht, wie er aussieht. Also es gibt kein Bild im Internet oder irgendwo, wobei das ja früher den Charme ausgemacht hat, dieser ganzen Hörspiele, dass man die Originalgesichter nicht kannte, sondern seine Fantasie spielen lassen konnte. Und ja, aber für mich hat er eine sympathische Stimme und war auch immer so der ruhige Pol, nicht? In den späteren Folgen geht er auch in den verlassenen Häusern in den Keller. Und auch hier, ich finde, er hat immer so eine gewisse Ruhe am Leibe. Also das ist natürlich durch die Rolle bedingt dann auch. Das ist offenbar ja so vorgegeben. Aber mir hat das sehr gefallen. Und vor allen Dingen finde ich an dieser und auch der nächsten Folge sehr gut, es gibt keinen Sprecher. Es geht also irgendwie los
Ja,
und
genau, das
es
gefällt mir auch sehr gut,
funktioniert
ja.
einfach. Und ja, wir kommen, wie gesagt, noch auf den Sprecher und die einzelnen Funktionen vielleicht zu sprechen. Aber diese beiden Hörspiele, also die Rätsel um die grüne Hand und Rätsel um den geheimen Hafen, Folgen, funktionieren ohne Sprecher wunderbar. Und ich finde, egal was man über Carsten Bohn denkt, die Musik passt hier auch wunderbar. Das ist diese Mitte der 70er Jahre entspannte Musik, so ein bisschen schlagermäßig, okay, gebe ich zu.
Bisschen
Bisschen.
schlagermäßig,
Aber das gibt dem
bisschen.
Ganzen so eine Leichtigkeit. Und was mir auch an diesen Kindern so gefallen hat, oder das ist ja durch die Geschichte bedingt, die haben auch richtig Ferien, ne? Die fahren irgendwo hin, die gehen ins Wasser, die schwimmen, die tollen rum und wo
Die
dann.
Kinder haben bei Enid Blyton immer Ferien,
Die
also
gehen
das ist
immer
schon ein
schwimmen.
Alleinstellungsmerkmal.
Die fahren auch immer
Aber
weg.
ja, also auf jeden Fall hat mir das schon immer sehr gefallen, die Atmosphäre, ich finde auch die Geräusche sehr gut gesetzt, also das am Meer und in Folge 2, jetzt sind wir noch bei der grünen Hand, aber auch die Geschichte im Schlossgarten mit den glühenden Augen und Tu und Mult und was da so alles reinspielt. Ja, also ich mag die unglaublich, die ersten beiden Folgen. Und wir kommen noch darauf zu sprechen, aber hier findet sich bereits so ein Satz, der war bei uns so ein bisschen geflügelt. Und zwar dieses nicht so hastig, der Jahrmarkt in Wicklesham ist doch erst morgen. Das wurde bei uns auch manchmal dann so verwendet, weil es so eine natürliche Szene am Tisch irgendwie wieder gibt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eine Sache vielleicht, was mir früher immer nicht so ganz klar war, ist, es geht am Ende so ein bisschen durcheinander und dann ruft jemand, ja, der Affenmensch und der mit den Haaren im Ohr, die ihm aus dem Ohr wachsen und dann ruft jemand dazwischen, was, Tonnerre? Und dann war mir so als Kind nie so ganz klar, ist jetzt Tonnerre der Affenmensch oder dieser Thomas Colwell? Und letztendlich ist es natürlich dieser Colwell. Den Turnier haben, den haben sie auch vorher schon mal erlebt und selber eine heftige Ohrfeige kassiert beim Herumschnüffeln. Und
Ja, aber
ja,
ich habe
aber.
das genau andersrum verstanden. Ich habe schon verstanden, dass es Tonnerre ist, weil sich der Affenmensch doch maskiert hat.
Ich hab jetzt noch mal ein Buch nachgeguckt. Also ich verstehe das so, dass es dieser Thomas Colwell ist, der zwar maskiert war im Schloss. Ne, bei diesem Schlossbesuch und da haben die auch so eine verdächtige Gestalt gesehen. Und er, laut dem Buch, ist er später demaskiert, wenn er Tournee aufsucht und man erkennt ihn eben nicht, aber man erkennt ihn dann bei genauem Hinsehen eben an den Haarbüscheln, die ihm aus den Ohren wachsen.
Ja, es macht
Das,
vielleicht auch deswegen mehr Sinn, weil er ja
ja,
sozusagen der Auftraggeber ist
genau.
und ja auch damit derjenige sein muss, der die Papiere markiert, die er später haben will. Das macht schon
Richtig,
Sinn, ja.
genau, und
Es
das
ist aber in
könnte
der
Tournee
Szene nicht so
nicht.
ganz, nee, es ist aber in der Szene nicht so ganz klar, wer das jetzt
Genau,
ist, ja.
richtig.
Das
Das, damit
passiert ja
hatte ich
noch
als
mal
Kind
öfter
auch
in der
Probleme.
Serie.
Ja. Ja, wie gesagt, ansonsten finde ich das alles sehr gelungen. Ja, und wen wir noch gar nicht erwähnt haben, ist ja Großonkel Johann. Gut, der wird
Ja, ein
auch einmal
sehr guter.
zwischendurch John genannt, also wie im Original. Aber ich finde den Hans Hässling da auch sehr gut und auch diese ganze Anfangsszene mit der Atombombenverschwörung, wo da seinen Großonkel oder erstmal einen Wildfremden richtig auf die Schippe nimmt und dann so richtig ins Messer läuft, wenn er merkt, das ist sein eigener Onkel oder zumindest ein Verwandter. Und ja, ich fand das immer als Kind sehr spaßig.
Der war auch wirklich ein großer. Also Hans Hässling mochte ich immer wahnsinnig gern. Der hat ja auch viel Theater gespielt hier in Hamburg. Und ich finde, in diesen Rollen war er immer, also auch wenn er so ein bisschen so der etwas tüdelige Großonkel da ist, er war nie so überzogen. Das war etwas, was ich Joachim Wolff oft übel genommen habe. Kommen wir nachher noch zu. Dass das immer so Chargen wurden dann. Und ich finde, das ist ein respektabler alter Herr, den er da gibt.
Ja,
Wirkt auch so ein
hundertprozentig,
bisschen
ja.
britisch irgendwie, ne? Ja.
Das ist, über die Besetzung ist über alle Zweifel erhaben, denke ich. Ich finde es aber lustig, dass ihr zwei euch, die ihr das Hörspiel nun seit über 40 Jahren kennt, nicht ganz einig seid, wer denn nun was wäre. Denn das ging mir genauso als Erwachsener am ersten Mal hören. Ich dachte, wer hat denn das Skript verfasst? Das ist doch rumpelig irgendwo. Wird uns aber im Laufe der Serie noch öfter begegnen. Wie gesagt, von meiner Seite her, ich glaube, ich hätte es geliebt, wenn es als Kind gehabt hätte. Ich finde aber, und das ist unfair, klar, der Kindheitsbonus schlägt bei mir jetzt andersrum zu. Ich hatte halt als Kind die Geheimnisumserie rauf und runter gehört von Fontana alias Philips und hielt die für in Summe deutlich besser. Also, weil ich die Charaktere besser finde und so weiter. Aber das ist ja nicht heutiges Thema. Das hier ist aber sicherlich für mich die beste Folge der Serie. Das kann man schon sagen.
Ja, dann glaube ich,
Gute
ist erstmal
Überleitung
alles
von mir
gesagt.
jetzt.
Ja.
Dann könnte
Ja.
ich überleiten zu Rätsel um den geheimen Hafen. Das ist dann nämlich meine Lieblingsfolge.
Und die
Meine
sind
auch.
gleichzeitig erschienen damals, glaube ich. Die waren
Ja,
ein
genau.
Rutsch.
Ja.
Genau. Man merkt es auch so ein bisschen an der Besetzung, dass eben einige dann wieder auftauchen, also wie Karin Lieneweg und so weiter. Das Cover, beide von Van Fint bzw. Olaf Feind gemalt, mochte ich immer sehr gern. Ich weiß, es gibt viele, die es gar nicht mögen. Ich fand es eigentlich immer sehr schön. Und ich fand, also das bezieht sich jetzt tatsächlich auf die beiden ersten Folgen. Im Vergleich zu den späteren fand ich, waren hier einfach sehr viele Handlungsstränge drin. Es war eine sehr, sehr bunte Geschichte mit vielen Charakteren und es war nicht so eine pure Verbrecherjagd, sondern also dieser Ausflucht zum Strudel und solche Sachen. Wobei das ein Irrtum meiner Kindheit war. Ich habe mich damals für wahnsinnig schlau gehalten, habe mir gedacht, das sei ein Übersetzungsfehler. Denn der Strudel heißt ja der Rubadub-Strudel. Und ich in meinen jungen Jahren habe gedacht, das sei bestimmt ein Übersetzungsfehler, dass das der Rubber Duck-Strudel sei und man das nur deutsch ausgesprochen hatte. Also es ist nicht der Gummientenstrudel. Das war also mein Irrtum. Ansonsten finde ich das sehr, sehr abwechslungsreich. Tolle Sprecher. Ich habe mir hier extra notiert, tolle Besetzung. Brönnecke, Bender, Brauer, Bogdan. Ich finde zum Beispiel auch die Szene am Schluss, wo Barney auf seinen Vater trifft und sich das erste Mal sehen, finde ich insofern ganz toll umgesetzt, weil es schon was Bewegendes ist. Aber es ist nicht schmalzig oder so. Es hat nicht sowas Aufgesetztes. Und da muss ich sagen, finde ich den Volker Bogdan ganz toll, der dann sagt, und ich habe gehört, dass du mich auch suchst, finde ich ganz, ganz großartig.
Ja,
Und
und
dann
dass das, ja, bitte.
diese ganzen Charaktere, die sich da in diesem Hotel versammeln, so dieser Zauberer und dann dieser Professor von Hans Daniel gesprochen. Das Einzige, was ich nie verstanden habe, und das ist das, was ich vorhin auch meinte, was ich mir so ein bisschen schwierig fand an diesen Folgen, jetzt gerade bei den ersten beiden, Fräulein Pfeffer und Frau Plump. Fräulein Pfeffer, klar, das ist die Gouvernante, das wird da aber in dem Hörspiel nie so mal herausgestellt. Und man erfährt nie, was macht die da eigentlich und was macht Frau Plump. Also, da gibt es auch mal eine Szene, ich glaube, da geht es irgendwie drum mit dem Strudel, ich weiß nicht, da sagt dann Fräulein Pfeffer auf, wir müssen Frau Plump fragen. Wo man auch so denkt, warum entscheiden diese beiden Frauen ständig über den Urlaub der Kinder? Das geht aus der Folge nicht so wirklich hervor.
Ist es nicht so, dass Frau Plump irgendwie zu dieser Unterkunft gehört und dann
Das
auch
wird so
irgendwie,
sein, aber
ne?
das wird ja nirgends mal klargestellt irgendwie.
Ja, ich weiß nur, da gibt es wieder so einen markanten Satz: Ein Zauberer ist doch kein Dämon, weil ja wieder der Zauberer Herr Marvell von einem der Kinder so irgendwie dämonisiert wird. Der hätte so komische Augen und sei so unheimlich. Und dieser Satz ist da auch hängen geblieben bei mir. Ja, also ich finde
Wobei
das
mein
Cover,
Lieblingssatz aus der Folge ist, wenn ich das
ja.
noch ganz kurz sagen darf, dann hast du freie Bahn. Ich fand das immer sehr, sehr drollig, dass Susanne Wolke da ins Zimmer reinkommt und irgendwie zu denen sagt, so steht doch mal endlich auf, es ist ein herrliches Wetter draußen. Und Stefan, nee, wer ist das? Ist das nicht sogar Thorsten Sisse, der sagt, das Wetter ist meistens draußen?
Ja,
Fand ich immer
ja.
sehr lustig.
Das ist auch so ein Satz, den hätte man in den 70ern wirklich gesagt oder hat ihn so gesagt. Das ist so ein typischer, ja, Satz aus dieser Zeit. so eine Wendung. Und deshalb ist einem das auch so nah, das Hörspiel, finde ich. Das hat damals so richtig den Nerv getroffen. Also ich kannte sehr viele Leute, die genau dieses Hörspiel hatten. Und ich kann noch selber erzählen, wir hatten das, glaube ich, dreimal hintereinander. Und zwar ist einmal die Kassette völlig kaputt gegangen in einem
Sag mal, warum ist eigentlich bei euch
Mono-Kassettenrekorder.
immer alles kaputt gegangen? Ich höre das
Ich habe keine
in jeder
Ahnung.
Podcast-Folge immer, die Platten sind durchgebrochen und dann hat jemand gegen den Plattenspieler getreten. Und meine Güte, mal so eine Kassette röbbelt vielleicht mal ab,
Wir
aber
waren
das.
so arm, wir hatten nur so einen No-Name-Kassettenrekorder, da ist alles kaputt gegangen.
So,
Aber
schuld ist die Technik.
die
Auf keinen
zweite
Fall ist es
Kassette,
kindliches Fehlverhalten.
Rätsel um den geheimen Hafen, die ist bei meinem Bruder damals hinter den Bettkasten gefallen. Der Bettkasten war Teil eines riesigen Einbauschranks und die Kassette aber noch über 30 Jahre später unter Staubbergen gefunden, als wir den Schrank abgebaut haben. Ja. Und danach hat mir aber kurz danach eben das Hörspiel zum dritten Mal gekauft, weil wir so unheimlich gern gehört haben. Und also das sagt schon was, glaube ich. Ja, ich finde das Cover toll, ich finde die Geschichte toll. Da spielt ja auch viel mehr noch die Atmosphäre rein mit dem Meer, diese Geräusche und auch, wie die am Anfang dann auch aufs Dach klettern und dann auch versuchen, den U-Boot-Hafen zu linsen. Ja, aber es ist einfach atmosphärisch toll, dann eben auch diese Bootsfahrt zu dem Strudel. Ja, ich mag es
Dem
einfach unglaublich gern.
Robaduck-Strudel.
Genau der. Auch hier beginnt das Hörspiel und endet es, glaube ich, ohne Musik. Und das finde ich hier am Ende besonders schön. Du hast ja die Szene erwähnt, Markus, wo Barney seinen Vater trifft und das Ganze so ausklingt mit so ein bisschen Meeresrauschen. Das fand ich auch immer sehr angenehm. Also schön gemacht, nicht übertrieben. Ja, mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen,
Doch,
außer Lobe.
Holger kann da was zu sagen.
Lobeshymnen, okay.
Langweilig.
Was? Raus!
Also, erstens, wenn man das in der chronologischen Reihenfolge hört, warum ist die Mutter, Karin Lieneweg, auf einmal scheinbar, weil das auch zwei Dauerhörer nicht kapieren, Frau Plump, die Pensionsbesitzerin, schlecht besetzt, Ätsch, nochmal machen. Ich finde Dummi ganz unangenehm, fand ich vor 30 Jahren schon. Dummi macht fein sauber. Das fand ich wirklich beschämend doof. Ich fand den Fall mit dem, der als Kind hätte mich der Fall, die Suche nach seinem Vater und dieser Betrug von Rainer Brönnicke, ich hätte das, glaube ich, weinend ausgemacht als kleiner Pups, weil ich das so traurig finde, wenn jemand so verarscht wird bei sowas, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, sowas Wichtigem im Leben wie die eigenen Eltern.
Ja, wobei man fairerweise sagen muss, wenn man einigermaßen in Europa-Hörspielen unterwegs war, war einem schon klar, dass Rainer Brönnicke der Scheiß erzählt, weil Rainer Brönnicke immer der Gauner war.
Natürlich, und wenn er
Fast
ein Vater
immer.
war, vermöbelt er seine Kinder, wie wir wissen.
Genau, bei Huckleberry
Aber
Finn, ja.
nee, ich weiß, dass jeder, der das Ding als Kind hatte, das Hörspiel liebt. Das weiß ich wirklich aus allen möglichen Ecken des Freundeskreises und der Hörspiel-Fanszene. Ich selber mochte es gar nicht und bis heute nicht. Es ist wirklich lustig, wie ihr in diese vollkommene Euphorie verfallt. Ich habe auch drei Dutzende von Hörspielen, wo es bei mir genauso wäre. Aber wenn man das als. Ach ja, und ich kann noch einen oben drauf geben. Vielleicht fliege ich dann aus dem Projekt. Friedrich Hay hält nicht in Ansätzen für mich mit bei Schwade und Sense. Für mich waren Stefan Schwade, Thorsten Sense und Stefan Kretschinski die drei heilige Faltigkeit der Europa-70er-Kinder. Und Friedrich Hay finde ich immer wahnsinnig ungelenk in seinen Rollen. Er hat einen guten Auftritt in der Serie, da kommen wir noch zu.
Ich finde ihn schon gut als den Dicken in dieser Geschichte mit der Höhle. Wie hieß das doch gleich? Achtung,
Achtung, die
rote
rote
Schlange.
Schlange. Wo sie nachher kiffen.
Herrlich. Sehr schön. Absolut herrlich. Also ich mochte die Stimme. Ich mochte auch, wie gesagt, seine Art und Weise, wie er die Rolle rüberbringt. Ich glaube auch, wenn man als Erwachsener sowas hört, dann fallen einem natürlich viel mehr Logikfehler auf oder dass irgendwas nicht stimmt oder fehlt oder unausgesprochen bleibt oder was auch immer. Diese Kombination, wann trifft wer auf wen? Ja, also das ist oder wird gar nicht erklärt, man kann es nur erahnen. Also sprich, Stups trifft immer irgendwie auf die beiden anderen, auf Robert und Dina. Und in der Regel ist es ja so, dass irgendwo ein Zirkus zufällig gastiert und dann Barney dazustößt. Ja, das wird nie so wirklich ausgesprochen. Aber das ergibt sich so durch die Handlung. Und dann haben wir hier natürlich noch diesen Verstolperer, dass man bei Europa eben genau diese Folgen zuerst herausgebracht hat als Hörspiel, die Reihenfolge nicht wiedergeben, die Originale und dann eben auch sozusagen diese Geschichte mit Barneys Vater direkt in Teil 2 auflösen. Wobei diese ersten beiden Folgen auch nicht nummeriert sind, im Gegensatz zu den anderen, die dann kommen. Aber diese zwei ersten werden auch nicht nachträglich nummeriert, kriegen keine Folgennummern. Wahrscheinlich, weil man sich dann schon darüber klar war, dass man das Ganze nicht mehr gerade biegen kann.
Das glaube ich nicht. Das
Inhaltlich.
war, glaube ich, für mich typische Europa-Schludrigkeit damals. Es ist ja überhaupt keine Notwendigkeit. Bei den fünf Freunden konnte man es verstehen. Andere Labels hatten bereits Fälle gemacht. Dann startet man nicht mit denen und stellt die in Anführungszeichen im Laden daneben, sodass es das Hörspiel in zwei, von zwei Verlagen gibt. Nein, Rätselum hatte noch keiner gemacht und man hat bei Europa wieder Mist gemacht, auf gut Deutsch, und hat eine falsche Reihenfolge gewählt, die für den Hörer und Sammler auch keinen Sinn ergibt beim Hören.
Das
Also,
stimmt.
das
Ich
finde ich
bezog mich jetzt
vollkommen
auf die
blöd einfach.
Nummerierung,
Ja.
die ja dann ab Folge 3 folgt. Und bei anderen Serien hat man ja nachträglich dann auch auf frühere Folgen, die keine Nummern hatten, noch eine Nummer draufgeflanscht sozusagen.
Ja.
Das ist bei Detektiv Clipper so, da gibt es dann später eine Nummerierung. Da gab es ja allerdings nur zwei Fälle. Bei Hanni und Nanni ist das ja so,
Bei
dass dann
Mugu ist
auch
das
auf der
so, ja
Front.
klar.
Ja, genau, ne? Aber hier hat man es dann wirklich konsequent gelassen. Also ich habe bis
Ja.
heute diese zwei Folgen nicht entdecken können mit einer Nummerierung. Vielleicht war man sich dann schon darüber klar, dass das irgendwie nicht mehr hinhaut. Aber vielleicht war es auch nur Schludrigkeit,
Vielleicht, ich
klar.
wollte gerade sagen, vielleicht hat man es bei Europa auch einfach vergessen, 79, 80, dass man die schon gemacht hatte. So wie man dann auch den Schneemann vergessen hatte, als eigentlich noch offenes Buch.
Naja, gut, aber man hat ja mit Nummer 3 angefangen, aber es ist schon richtig. Also tatsächlich sind da die Nummern nie nachgebessert worden, ja.
Ja. So, dann, bevor ihr zwei euch nochmal erneut schockverliebt in Folge 2, würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal weiter und springen jetzt um einige Jahre, denn es war dann ja Pause auf dieser Serie. Diese kam 1976 raus, Hafen und Hand. Und dann war 3 Jahre Funkstille, glaube ich. Und dann ging es mit Folge 3 1979 weiter.
Es traten viele Veränderungen ein, und zwar erstmal vor allen Dingen und sehr hörbar die Einführung eines Erzählers, und das ist in diesem Fall Lutz Mackenzie. Und es ist zu hören vorwiegend Musik, moderne Musik von vorrangig Carsten Bohn. Und das ist mir noch aufgefallen, erst nach vielen Jahren, dass hier im Grunde erst der Hund von Stups, nämlich Lümmel, zu hören ist und erwähnt wird. Also mir ist der vorher nie so bewusst geworden. Ja, er hat hier auch noch das Timmy-Gebell, das typische Timmy-Gebell, was später ausgetauscht wird.
Ja, gut, so genau habe ich da jetzt nicht hingehört, aber sie hatten ja sehr lange immer denselben Hund. Ja, und ich finde auch, dass man, um da mal einzusagen, ich finde auch, dass man diesen Neustart merkt. Also das mit dem Erzähler und der Bohnenmusik geht in Ordnung. Ich fand, also die beiden Hörspiele, die 79 rauskamen, waren ja die 3 und die 4. Ich mochte die Cover nie. Ich fand die sehr, ja, also sehr ungelenk. Und dann kommt jetzt natürlich dieser große Knick in der Handlung, dass sie jetzt auf einmal Barney kennenlernen.
Ja,
Das ist
richtig.
natürlich gerade, nachdem man am Ende von Folge 2 hat man nun gerade diese Familienzusammenführung und jetzt lernt man den Barney neu kennen, hat man schon erwähnt, kommen sie nicht dran vorbei, macht das Ganze aber sehr rumpelig. Mir persönlich ist das Ganze so ein bisschen zu ruhig erzählt und zu handlungsarm. Diese Geschichte. Was ich sehr gut finde dabei ist diese Szene, als Barney in diesem verlassenen Haus übernachtet und das erstmalig diese Geräusche zu hören sind und er sich jetzt so durchs Haus bewegt und jetzt rauskriegen will, was da ist. Und da finde ich, macht das Friedrich Hay auch wirklich gut. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte finde ich, es geht nachher mal wieder, wie so oft bei Enid Blyton, um Schmuggel, aber das ist völlig egal für die Geschichte. Und das ist ein Phänomen, was sich ja auch durch diese späteren Folgen zieht. Da muss ich sagen, da finde ich im Vergleich zu den sehr, sehr handlungsstarken und auch personenreichen ersten beiden Folgen, finde ich das hier ein bisschen dünn.
Und du,
Das hast
Holger?
du, ja, das hat Markus eigentlich wunderbar zusammengefasst. Also man muss mal, man, also ich wollte erstmal mit dem Anfang des Hörspiels, wenn man die auflegt, ist ja ein erstes Wunder. Man hört die, nennen wir es mal, die gepfiffene Drei-Fragezeichen-Melodie. Im Original ist es die Arnolds Kinder reißen aus, Teil 1. Hört man in einer so langen Version mit einer Art Intro davor, das hört man, ich glaube, Markus, du weißt es, hört man das irgendwo anders noch so lange so
Nee, ich
ausgespielt?
kenne es nur von dieser Aufnahme, wobei
Ja,
mir ein
ich
ganz
auch.
furchtbarer Blitz eben durch den Kopf schoss. Die Arnoldskinder, die verwegenen vier müssen wir ja auch immer noch mal machen. Ach du liebe Zeit.
Ja, meine
Aber ich wollte hier nicht schon,
Güte.
ja, also
Ja,
Musik,
nein.
ja.
Ja, also das ist ganz toll. Man hört hier wirklich einmalig, warum auch immer, diese Melodie komplett mit Intro leer ausgespielt. Geht fast eine Minute, das ist relativ lang für Europa als Intro-Musik, finde ich. Dann ist sicherlich dem Hörer, der auffällt, wieso lernen die hier Barney kennen, wo wir in Folge 2, wie du gerade sagtest, Markus, lernt er doch seinen Vater bereits kennen und die haben ihm doch geholfen dabei. Was soll denn das jetzt sein? Und außerdem hat man die Cover auch noch vertauscht. Platte 3
Ja.
und Platte 4 sind verkehrt rum quasi beschriftet. Platte 3 hat das Cover von der 4 und andersrum. Auch das macht es nicht besser, in Anführungszeichen. Ich bin auch bei Markus, dass mir das Cover in sich, egal ob von der 3 oder 4, nicht gefällt. Und es ist alles genau, wie du sagst. Friedrich Hayek seinen besten Auftritt und die beste Szene für mich der Serie ist an der Stelle, wie er nachts allein durch dieses Haus geht mit seinem Hund, glaube ich, mit dem Affen dabei, Miranda. Und das ist wirklich ein starker Monolog, den er da alleine trägt. Dazu noch die super Musik Mythic Theme, Graveyard heißt sie, soweit ich weiß. Die stützt das Ganze oder unterstützt das Ganze sehr. Aber am Ende, nach der halben Stunde, denkt man auf einmal, was habt ihr mir denn da jetzt erzählt? Es ist doch eigentlich nichts passiert. Man weiß nicht, was da unten passiert ist, warum. Und dann sagt F.J. Steffens einmal, das habt ihr uns eingebrockt. Und man wird als Hörer nur gern wissen, ja, was denn? Also, ihr seid in ein Haus gegangen und habt entdeckt, dass da irgendwelche Männer irgendwas im Keller machen, weil da ein unterirdischer Fluss ist. Aber das alles wird mir irgendwie innerhalb von knapp 10 Minuten serviert und es wird mir nicht erzählt, dass ich ein Abenteuer miterlebe, um es mal sehr dramatisch auszudrücken. Es passiert halt einfach. Und es ist so, naja gut, wenn ihr meint, dann ist es halt so. Also die Musik und die Sprecher tragen das Hörspiel für mich gerade noch über die Ziellinie, aber es ist eigentlich komplett schluderig gemacht, finde ich. Kein gutes Skript, vielleicht keine gute Originalvorlage, ich kenne das Buch nicht. Cover vertauscht, auf einmal ein Erzähler eingebunden, was der Serie in sich gut tut, aber es sind wirklich Brüche da drin auf einmal.
Carsten, kennst
So.
du denn das Buch?
Das Buch kenne ich nicht, nein.
Ach,
Aber ich
schade.
bin auch mit dem Hörspiel unzufrieden. Das stimmt. Also mit diesem Abstand, da ist eigentlich die einzige Erklärung, man hat irgendwie gemerkt, man kann die Serie irgendwie fortsetzen und hat da eine Folge rausgehauen, muss man leider so sagen. Also
Ja.
erstmal ist ja sehr kurz, 32 Minuten. Dann hat man so dieses Rezept der fünf Freunde benutzt, also Erzähler Lutz Mackenzie. Die anderen zwei Folgen sind ohne Erzähler ausgekommen und haben getragen durch die Handlung und die Stimmung. Und das ist mir hier zu Fünf-Freunde-artig, finde ich. Wie gesagt, selbst der Hund klingt jetzt hier wie Timmy. Und ja, es ist sehr handlungsschwach einfach. Da passiert zu wenig. Und wie gesagt, ihr habt es erwähnt, die einzig gute Szene ist, wenn die Kinder da einmal in das Haus eindringen und dann heißt es noch rein in die Bude, sagt, glaube ich, Robert. Und als sie sich verspäten, dann jetzt gibt's Pfeffer, weil sie dann zu Hause etwas zu erwarten haben und Fräulein Pfeffer, aber Barney übernachtet in ihrem Haus und ich fand das als Kind immer sehr merkwürdig und auch gruselig und so, wenn er sich da in diesem alten Haus irgendwo so in so ein staubiges Bett legt, und sich dann darüber freut, dass das Bett zumindest nicht feucht ist. Und dann, wenn die Geräusche auftauchen, noch in den Keller geht da unten. Also ich fand das immer sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
Aber
Also
vor
es
allen Dingen,
ist,
wenn
ist
ich da an
ja.
meine Kindheit denke, meine Eltern hatten damals so ein Abo im Thalia-Theater und waren dann irgendwie einmal im Monat, das weiß ich noch, es war immer ein Donnerstag, waren die abends nicht da. Und ich hatte schon als Kind schon Schiss, allein in unserer ganz normalen Etagenwohnung zu bleiben. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, der Kerl schläft da allein in so einem riesigen Haus und da sind jetzt wirklich dann tatsächlich unheimliche Geräusche zu hören. Also, dass das ein Kind beeindruckt, das finde ich schon nachvollziehbar. So. Was ich sehr,
Hundertprozentig.
was ich immer sehr störend fand, war, das hat man sicherlich gemacht, um so ein bisschen Lokalkolorit reinzubringen, ist der Polizist Ernst von Klipstein spricht ihm ja mit so einem hessischen Akzent irgendwie
Warum
so.
auch immer.
Ja, das ist so, ich weiß nicht, also es war sicherlich die Idee, das ist so ein kleines Dorf und das ist ein Dorfpolizist und so, aber das ist ja auch so ein Phänomen, was ja auch in dieser Fünf-Freunde-Reihe so vorherrscht. Die haben sich bei Europa ja nie so richtig festgelegt, wo diese Serien jetzt spielen. Die haben ja so die Namen teilweise übersetzt, teilweise nicht übersetzt, auch die Währungen, da schwankt ja immer die Namen so wie Fräulein Pfeffer. Aber dann so Barney Lorimer, da ist ja nie klar, wo spielt das jetzt? Und dann kommt da auf einmal so ein Polizist, den man dann irgendwie mehr so in Wiesbaden vermuten würde oder irgendwie sowas. Aber gut,
Hat sich verirrt,
ja,
ja.
ist für mich so ein
Ja, und
bisschen so ein Hörspiel, was also sozusagen der Vollständigkeit halber mit im Regal steht, ja.
Ist das, kannst du das zuordnen, Markus? Also wenn dann du, ist das vor oder nach den drei Fragezeichen erschienen in dem Jahr? Die kam, glaube ich, Ende des Jahres, Oktober 79, kamen die drei Fragezeichen-Platten raus, ne?
Ja, das wird vorher gewesen sein. Aber wenn man sich jetzt mal die Sprecher anguckt, die sie da haben, ich schaue gerade mal, das wird mehr oder weniger parallel aufgenommen worden sein. Also Thorsten Sense war ja hier im Grünen Geist dabei, dann Stefan Schwade in der Schwarzen Katze,
Mewes war
Mewes war
ständig
auch
dabei.
dabei, Klipstein auch, also auf alle Fälle im Karpatenhund.
Ja,
Steffens
ich
war
glaube, Steffens
sowieso,
war
der
da.
hat, glaube ich, sowieso im Studio gewohnt da.
Ja,
Also das
ja.
lässt sich schwer machen. Und dadurch, dass die Musik auch so parallel verwendet wird, würde ich fast mal auf eine Gleichzeitigkeit tippen.
Genau,
Ja.
und das finde ich nämlich so witzig daran. Das ist, wie du so eben sagtest, Carsten, das ist so für freundeartig, weil Timmy der Hund bellt und es ist Lutz Mackenzie als Mr. Dauerfröhlich und Supererzähler.
Moment, aber er ist ein
Seit.
guter Mr. Dauerfröhlich.
Ja, das meinte ich. Ich sage ja auch Supererzähler. Er ist ganz großartig. Aber das ist so für ein Freundeteil. Und die Musik ist ja 100% drei Fragezeichen. Und das hat man später besser getrennt. Denn ich finde, Carsten Bohnen hat ja nun die Musik für drei Fragezeichen und für TKKG gemacht. Und es gab nicht viele Stücke, die sich auch störend überschnitten hätten in den Serien, finde ich. Da hat man eigene Kompositionsjahrgänge oder Schichten oder was auch immer für genommen. Und hier ist es wirklich so, man hört eine Fünf-Freunde-Platte mit anderen Sprechern und der Musik der drei Fragezeichen bei einer wahnsinnig dünnen Geschichte. Das ist also wirklich obskur, das Ding.
Ja,
Ja,
wobei
und
ich
man muss
erwähnen
da.
muss, ich hatte das Hörspiel ja schon als Kind und die drei Fragezeichen auch unmittelbar, direkt bei Erscheinen, die ersten 30 Folgen alle und diese eben auch. Und ich habe diese Startmusik hier auf dem Hörspiel, also was ja eigentlich die typische Drei-Fragezeichen-Musik ist, nicht in dem Sinne ausgemacht als Drei-Fragezeichen-Musik. Die war eben hier und später war sie bei den Drei-Fragezeichen. Und dass Musik bei Europa ja andauernd und überall verwendet wurde und nicht jetzt
Ja,
einer
klar.
Serie komplett zugeordnet war, das hat man damals so noch nicht empfunden. Es hat sich dann so ergeben im Laufe der Drei-Fragezeichen, dass die da halt eben. Ja, ich meine, selbst beim Superpapagei kommt es ja noch nicht mal vor als Titelmusik. Das hat sich dann später so ergeben. Das hat man, oder ich habe es damals noch nicht so als Drei-Fragezeichen-Musik empfunden.
Gehen wir doch zur Folge 4, oder?
Genau. Kein Rocking Down House mehr, sondern Rätsel um den unterirdischen Gang.
So könnte eigentlich jede in die Pleitengeschichte heißen.
Da gibt es eine absolut absurde Geschichte zu. Allen Hörern kann ich jetzt nur empfehlen, guckt mal auf das Cover dazu. Als ich die das erste Mal hatte, habe ich wirklich, ich glaube, fast die erste gesamte Seite beim Hören mir das Cover angeguckt, weil ich dachte, in diesem Menschen vorne links, der so sehr schattiert nur gemalt ist, ne, der da an der Kette irgendwie ist. Habt ihr das vom geistigen Auge,
Ja,
ihr zwei?
vom
Ich habe immer
physischen
gedacht,
Auge.
hat da jemand ein Autogramm reingemalt bei mir? Weil das sah aus, als wenn da jemand mit Edding drin rumgeschmiert hatte. Diese komischen Farbverläufe und Effekte. Ich habe immer aus allen Winkeln geguckt. Hä? Hat das jemand unterschrieben? Wer würde das denn dann sein? Es müssten dann ja dann Schwade oder Sense oder
Oder
Friedrich Rehm,
Werner
das ist ja
Cattano,
völlig.
der macht ja manchmal Unsinn
Ja.
bei Unterricht.
Ja, also das so dazu. Die Folge 4 erschien auf jeden Fall in einem Block mit Folge 3 zusammen im gleichen Jahr 1979. So, entschuldigt bitte.
Ja,
Carsten.
richtig. Genau, diese Folge kam auch 1979 heraus. Ja, unterscheidet sich aber auch wesentlich davon. Also ich finde, das ist wieder doch vielleicht das dritte Highlight der Serie.
Im Ernst?
Ja, absolut. Also aus meiner persönlichen Sicht. Also wir haben wieder den
Wow.
Erzähler Lutz Mackenzie. Ich finde den Einstieg schon sehr schön auf der Burg. Das geht ja ganz ungebremst los. Also sprich. Stups wird gleich im Schloss etwas fast übergriffig und will unbedingt den Geheimgang sehen und
Sie haben ja auch noch weniger Zeit als in Folge 3, deswegen
genau,
geht es
das
sofort
geht
los. Die ist ja noch kürzer.
genau, die Schlossverwalterin quäkt da vor sich hin. Ist es Joe Wigner? Weiß ich nicht. Guten Abend, aus der Gruselserie. Und was ich bis heute nicht so ganz verstanden habe, wer ist eigentlich Jupp Dauli oder wie auch immer diese Person heißt, die da mal das Schloss bewohnt hat? Also das konnte ich nicht ermitteln. Ich höre da immer Jupp Dauli raus.
Höre ich auch daraus. Wahrscheinlich sagen sie Duke und nicht Jupp. Aber ich meine, gut, wir hatten eben auch einen Wiesbadener Polizisten. Vielleicht hat auch ein Jupp das Schloss bewohnt, weiß der Teufel.
Ja, kann alles sein. Ja.
Also ich
Ja.
kann mit diesem Hörspiel gar nichts anfangen.
Ach,
Also es ist
null,
ja,
null.
ja. Also
Na, sowas.
ich finde die, also ich, wie gesagt, die Cover mag ich nicht. Was jetzt okay ist, ist der Auftritt von der Jo Wegner. Die finde ich wirklich immer sehr hörenswert, weil die auch dicht einfach so in der Darstellung dicht an der Dr. Finistra dran ist, gar keine Frage. Aber auf Seite 1, da geht es nur um diesen Geheimgang. Da geht es um nichts anderes. Da wird also immer und vorsichtig die Stufen und lalala, wo man denkt, ja, Kinder, es ist ein Gang, jetzt rein da. So. Seite 2 kommt dann so ein bisschen in Gange, aber es wird ja auch überhaupt nicht richtig aufgelöst, worum es da überhaupt geht.
Ist doch gar kein Fall.
Nee, die treffen dann da auf diesen Inspektor Rawlings irgendwie, Franz Josef Steffens, der da von den Verbrechern gefangen gehalten wird. Aber warum, worum geht's da überhaupt?
Warum nehmen die den gefangen? Was tun die da? All das wird überhaupt nicht erzählt. Nee, mal Ernst, Carsten. Du musst
Ja,
doch
ich
schon recht geben.
weiß.
Da ist nichts, da ist kein Fall. Es wird nicht ermittelt, es gibt keine Verdächtigen, es wird nichts gesucht, es gibt keine nächtlichen Ausflüge. Achtung, wichtig für dich, es badet keiner im Meer. Es passiert de facto gar nichts, außer dass sie einen Geheimgang gezeigt kriegen. Es ist noch nicht mal eine große Entdeckung. Er wird ihnen gezeigt und dann finden sie heraus, dass da jemand festgehalten wurde. Und dann schickt der sie los und sagt, holt Hilfe. Bums, aus, Ende, dann haben wir es auch. Also
Und es wäre
ich
mir
habe
Zeit
wirklich
gewesen.
gedacht,
Das Hörspiel ist ja nicht mal lang.
nee.
Also manchmal gibt es ja Kürzungen, wo man sagt, gut, irgendwo musste man jetzt die Schere ansetzen. Aber ich weiß nicht, das Hörspiel ist eine gute halbe Stunde lang irgendwie. Ich gucke mal nach. Ja, das ist ja gerade
31
mal
Minuten.
31 Minuten. Also wo man denkt, da hätte schon noch was passieren können. Und man
Aber
hätte
ich glaube, die
zumindest
Vorlage
dann.
gibt nichts her.
Das mag sein. Also ich habe sie wahrscheinlich aus gutem Grund nicht gelesen.
Also ich
Ja,
habe
ich
nicht
habe.
alle gelesen. Ich habe mir viel später Bücher gekauft aus der Reihe oder auch alle, letztendlich sind ja nicht viele, aber ich habe die nicht alle gelesen. Es war mehr so ein Sammelwahn. Bei meinen Lieblingsfolgen habe ich mal durchgeblättert, aber ich habe die jetzt nicht alle so gelesen, dass ich hier einen 1-zu-1-Vergleich anstellen könnte. Das wird den Rahmen wahrscheinlich auch sprengen. Aber sowas wird ja auch bei den fünf Freunden und auch bei den drei Fragezeichen nicht immer 100% erklärt, warum, weshalb, wieso. Aber ich finde es einfach von der Stimmung her unheimlich toll gemacht, dass die erstmal das Schloss aufsuchen, dann diese Frau Barlow im Wald aufsuchen, Marianne Kehlau, die erzählt dann ja auch von einem Kind, was da verunglückt ist. Das fand ich immer ganz unheimlich. Also gefährlich, gefährlich. Und dann klettern die ja doch in den Brunnen rein, also entgegen aller Ratschläge. Und was ich da sehr stimmungsvoll finde, ist eben diese Waldatmosphäre. Man hört Vogelgezwitscher, Insektengebrumme, irgendwo plätschert ein Bach und dann klettern die da in den Brunnen rein mitten im Wald. Dann denkt man auch, sind die wahnsinnig? Ja, und dann stellt sich eben heraus, dieser unterirdische Gang ist auch noch eingestürzt. Und ich finde, das ist atmosphärisch toll gemacht. Und am Ende gibt es ja auch noch eine richtige Verfolgungsjagd da im Schloss und in den Gängen. Ja, warum, weshalb der Inspektor da jetzt angekettet ist oder dass der da überhaupt noch überlebt, war damals irgendwie nebensächlich.
Wie gesagt,
Tja.
das ist keinerlei Vorwurf, dass man das als Kind vielleicht mochte. Oder in dem Falle, jetzt haben wir es ja lustig, Markus hatte es als Kind. Ist doch so, Markus, ne? Die hattest du
Nee,
auch
ich hatte
früher
es sehr
entwandt.
spät. Nee, erst beim
Ah,
Sammelband
okay.
nochmal gekauft. Also Ende 20 irgendwie.
Ja, okay, ja, gut, dann ist es was anderes. Aber wie gesagt, mit heutigem Abstand finde ich auch einige meiner Lieblingshörspiele, könnte man die wahrscheinlich oder wird man die anders beurteilen, wenn man sie heute erstmalig hört. Und das fand ich damals wirklich eine Enttäuschung. Aber wie gesagt, jeder soll das bitte lieben und so weiter. Aber es ist ja auch lustig, dass wir das hier mal so kritisch zerpflücken und unterschiedliche Meinungen anbieten können.
Mir ist noch hängen geblieben, und zwar Franz Josef Steffens sagt am Ende, das wär's wohl. Kommt genauso auch vor im Kung Fu erster Teil. Da sagt er diese Wendung, glaube ich, auch, das ist mir damals
Ohohoho.
schon aufgefallen. Also ist jetzt nichts Wichtiges, aber kann man mal erwähnen, ja.
Bei der Folge hier kann man, glaube ich, sehen, warum sie die Cover vertauscht haben. Denn die Folge heißt ja Rätsel um den unterirdischen Gang und man muss zugeben, das, was da zu sehen ist, ist ja halt so ein Kellergewölbe
Ja,
irgendwie.
mhm,
Und wahrscheinlich hat man das dem Gang zugeordnet und sich gedacht, naja gut, dann wird das andere halt das verlassene Haus sein.
Richtig.
Und man muss aus juristischer Sicht immerhin sagen, gut, die Folge heißt Rätsel um den unterirdischen Gang. Mehr wird da auch nicht versprochen. Da wird auch nicht versprochen, dass da Schmuggler
Aber
vorkommen oder sowas. Und das
es wird
Rätsel
ein
um den Gang.
Rätsel versprochen.
Ja, gut. Ja, aber ich sag mal, also ich sag mal, das wäre jetzt nicht gerichtsfest, um die Platte zurückzugeben, würde ich mal sagen. Also.
Okay, aber wenn, dann würde ich mir der Serie bei der Folge eine Chance ausrechnen.
Ja, wir kommen ja auch noch zu Folge 6. Da werde ich richtig,
Ja, und zur
richtig.
5 auch noch.
Ja,
Zu der kommen wir jetzt
genau.
eigentlich, oder?
Ja,
Jetzt kommen wir
genau.
zu
Wir
Folge
kommen jetzt
5,
von der
ja.
Glockenburg, kommen wir zu Folge 5, Rätsel um die
Ja,
verbotene Höhle. Und die
dann.
kam dann 1980 heraus.
Genau,
Zusammen
dann
mit
doch mal
Folge
bitte
6 und
du.
Folge 7, ja.
Genau.
Und wir haben,
Euphoriecast, leg los.
ja, und wir haben hier, wie in der nächsten Folge mindestens, auch schon wieder einen Wechsel in der Darstellung des Covers. Das ist wieder ein anderer Zeichner oder Maler. Und also hier ein Stilwechsel, kann man sagen. Wir haben wieder Lutz Mackenzie als Sprecher und wir haben wieder vermehrt Bohnenmusik. Und was mir aufgefallen ist, auch nach langer Zeit erst, Lümmel bellt hier irgendwie anders. Sprich, es ist eben nicht mehr das Timmy-Gebell, sondern man hat hier sich wirklich die Mühe gemacht, mal ein anderes Hundegebell einzubauen. Ja, das Ganze spielt ja jetzt hier in und an diesem Gasthaus Pendrin Dindrave und zwar wieder an der Küste. Ja, Markus Holger, wie findet ihr das Hörspiel?
Willst du, Markus, oder soll ich?
Also ich kann mal den Anfang machen. Also mir gefällt es besser als die vier. Ich finde, es hat seine Momente, weil da wieder so ein paar mehr Personen vorkommen. Und obwohl diese Verwechslungsgeschichte da nicht sehr glaubwürdig ist, dass nun da Thorsten Sense mit seinen notdürftig besorgten Klamotten jetzt mit Fabian Harlau verwechselt werden kann, ist das noch so ein bisschen, da ist zumindest noch mal so eine Geheimbotschaft und so weiter und so weiter. Und was ich sehr lustig finde, ist, als sie nachher den Jungen, der heißt ja Dai, also Fabian Harloff, dann so befragen, da wird er ja auch irgendwie nach gefragt, wer noch in die Sache verwickelt ist, und sagt er, morgen, der Krüppel. Ich glaube, es ist sein Onkel oder irgendwie sowas. Ich
Ja.
denke, lustige Beschreibung, um auf seinen Onkel hinzuweisen.
Lief das schon die Gruselserie oder klingt so danach
Ja,
irgendwie?
genau. Und
Salaün.
es ist so, also was mich wahnsinnig nervt, ist dieses Theater am Anfang um dieses Zimmer, was sie da bewohnen wollen, wo die Gastleute eben ihren guten Grund haben, das eine Zimmer nicht zu vermieten, wo ich immer denke, mein Gott, dann macht das doch gar nicht erst auf. Oder wenn die da unbedingt rein wollen, dann sagt ihnen halt, das geht nicht, das ist einsturzgefährdet. Aber immer so dieses, nein, wollen Sie nicht lieber nebenan wohnen und so. Das ist so, oh, ja. Und insofern, ja, ich finde, dass das Hörspiel mehr zu bieten hat als Folge 4, so würde ich das mal sagen. Das Cover finde ich auch ganz furchtbar. Ich finde die ganzen Cover von 3 bis 7 nicht so doll. Das Einzige, was ich hier sehr lustig finde, ist, dass dieser eine Mann, der in diesem Ruderboot sitzt, das wird man wahrscheinlich nur in der LP und nicht in der MC-Version erkennen, dass der so ein Glubschauge hat. Das finde
Nee,
ich
der
ist eigentlich das
monokelt
Unheim.
denn oder nicht?
Monokel, denke
Oder
ich auch.
Monokel. Es sieht halt aus, als ob der tatsächlich so ein Salaün-Glubschauge hat irgendwie. Das
Ich
finde ich
weiß noch
das
nicht, warum er beim
Unheimlichste.
Bootfahren ein Monokel tragen muss.
Und was hier, also ich sag mal, hier ist es ja noch absurder. Hier wird ja, nachdem die Kinder nachher durch diesen Geheimgang zurückgeklettert sind und in dem Gasthof wieder rauskommen, in diesem Zimmer, in dem sie nicht wohnen sollten, da werden ja noch nicht mal mehr Verbrecher gestellt. Da wird ja nur
Nee.
berichtet, ja, wir waren hier in dem Geheimgang und da sind wahrscheinlich unten Verbrecher und Schlussgelächter. Finde ich ganz merkwürdig. Also selbst wenn das Buch so enden mag, was natürlich sein kann, finde ich das für ein Hörspiel total unbefriedigend, dieses Ende. Also
Vollkommen.
das hört sich für mich fast so an, als ob, das wird natürlich nicht so gewesen sein, aber so als wenn da jetzt noch so ein zweiter Teil folgen würde oder sowas.
Ja. Ja.
Ja, du hast es nicht
Holger, wolltest du
geschrieben,
noch was
also.
sagen oder darf ich das
Nee,
Ganze
ich musste so lachen, weil ich fiel auf, ich habe den Kommentar geschrieben auf unserer Seite claudiusbrack.de zu dem Hörspiel und habe gerade noch mal eben quer gelesen. Die zweite Seite beginnt damit, dass Lutz Mackenzie als Erzähler sagt, der Donnerstag verging, ohne dass irgendetwas Wichtiges geschah. Und dann ist es so, dass man als Hörer echt denkt, ja, schönen Dank auch. Warum erzählt ihr mir den Käse denn überhaupt? Es ist doch wirklich, es passiert eigentlich gar nichts. Es beginnt völlig blöd mit dieser dämlichen Diskussion um dieses Zimmer. Und es endet damit, dass man eigentlich ja so ein bisschen allein gelassen wird als Hörer mit, was? Moment, was war denn jetzt der Fall oder das Problem? Oder Wurde denn jetzt, mir fallen die Rollen nicht ein, lustigerweise weiß ich nur die Sprecher, wurden denn jetzt Gerlach Fiedler oder sonst wer oder Wolf Rathjen oder irgendjemand festgenommen oder so? Oder wurde jemand anhand von
Nein.
Beweisen erwischt oder überführt? Nein, stimmt alles, gibt's
Die
alles
fahren
nicht.
nur mit dem Glubschauge, also beziehungsweise mit dem Monokel im Boot davon.
Ja, was ich in sich erstmal nicht als Verbrechen deuten kann.
Also ich finde das lustig. Also der Einstieg ist ein bisschen abrupt. Die Truppe kommt ja mit Fräulein Pfeffer da an dieser Pension an und dort schläft man bereits und dann wird ja irgendwie hochgebrüllt und das Ulki ist, man hört dann im Hörspiel auch, irgendwie Dina sagt dann nicht so laut und dann hört man aber irgendwie drinnen einen so und dann so ein Gepolter, als wenn einer wirklich aus dem Bett gefallen wäre. Zumindest kann man es so deuten. Ja, und natürlich auch hier ist die Handlung überschaubar, muss man sagen. Ich finde die Szene recht lustig, wo dann Stups sich diesmal eine Ohrfeige einfängt, aufgrund dieser Verwechslung, weil er in diesen Lumpen am Strand sitzt und auch einen chiffrierten Brief dabei hat, was natürlich völlig irre ist, ja, also diese Zufälligkeit. Dann gibt es dieses ulkige Team, Bellinor, Gerlach Fiedler und der angebliche Vogelkundler Professor Hellinen, dem sie dann ja so eine kleine Falle stellen und ihn befragen nach einem bestimmten Vogel. Und Robert fragt ja irgendwie nach einem Vogel, wie auch immer, und dann antwortet dann Hellinen irgendwie Dings, jetzt hier Vogel, der hier zulande
Ja.
aufkreuzt oder so ähnlich. Und dann auch die Formulierung, der hier nisten muss. Dieses muss, ne? Also
Ja.
das ist so absurd.
Aber das
Also
gebe
das
ich
war so
zu,
eine Quatschszene halt,
die
ne?
Szene ist ganz drollig, aber das ist genau das, was ich vorhin meinte, bei Großonkel Johann, der ja auch so ein bisschen die lustige Figur ist da in der grünen Hand, oder so ein bisschen die skurrile Figur, sagen wir mal so. Und ich finde, dass einfach Hans Hessling das viel seriöser rüberbringt. Joachim Wolff macht da immer so comichafte Chargen draus.
Ja,
Nicht?
ja.
Der, ich denke da an einen Zier, einen Zier, einen Ziervogel. Und genau diese Art zu sprechen, das macht er in ganz vielen Hörspielen.
Ja, es gibt da noch so einen denkwürdigen Satz, den finde ich super von Robert. Eine tolle Entdeckung. Leider sieht man überhaupt nichts. Das sagt er dann in der
Okay.
Höhle.
Wollte ich gerade
Und in
sagen,
der
das sagt er
Höhle
in der
ist ja
Höhle.
auch quasi nichts, ne? Also irgendwie werden Pakete entdeckt. Ich glaube, man weiß nicht, welchen Inhalts. Und ja, die Gangster rudern irgendwie davon. Die Jungs klettern durch die Höhle nach oben ins Zimmer und damit endet das Ganze.
Und damit würde ich am liebsten auch schon zur nächsten Folge übergehen, weil es gibt einfach auch nicht mehr zu sagen dazu.
Ja, aber dann nehmen wir doch diese Überleitung auf und kommen jetzt
Ja.
zur nächsten Folge. Da ist nämlich Udo Lindenberg vorne auf dem Cover, wie ich gelernt habe.
Richtig, richtig. Wer sonst trägt grüne Socken in
Ja,
Deutschland?
ja,
Wobei, das
ja.
spielt ja gar nicht im Deutschen. Entweder in England oder im Hessischen. Das ist jetzt umgekehrt
Ja, das weiß man
eigentlich.
nicht so genau.
Eingedeutscht in England, genau, ja. Dann kommen wir jetzt von Pendrin Dinbrave in Folge 5 zu Folge 6, Rätsel um den tiefen Keller. Und diese Folge entstand 1980.
Um das klarzustellen, Folge 6, Folge 5 und Folge 7, die kamen alle gleichzeitig raus.
Ja.
Aber nur in einer macht Udo Lindenberg mit.
Ja, genau.
Richtig, nämlich in der 6. Da haben wir den Mann mit den grünen Socken vorne auf dem Cover. Und von hinten durch, wie sagtest du, Markus, von hinten brechen Zombie-Kinder durch die Wand.
Ja, sieht für mich so ein bisschen so aus. Und man muss vielleicht darauf hinweisen, dass dieser Mann mit den grünen Socken, das ist ja Hassan, der Verbrecher Hassan,
Ja.
und wird gesprochen von Ulrich Bentin. Und der macht das genauso unenergetisch, wie er im Teufelsberg diesen Detektiv spricht, der nachher die beiden Goldgräber in ihrer Hütte stellt und sagt: Kommt, wir gehen rein. Aber
Aber
ohne
ohne
anzuklopfen.
anzuklopfen.
Ganz harter Hund.
Ja, aber genauso gefährlich ist der Privatdetektiv Onkel Bob hier. Ulrich Matschos muss man das Wort zugerufen haben, als er in die Sprecherkabine oder in den Aufnahmeraum ging. Nur noch, der Onkel ist ein bisschen krank und irgendwie ein bisschen müde und deprimiert und ein bisschen niedergeschlagen. Okay, mache ich so. Also
Ja,
ich.
aber ich meine, Onkel Bob kommt ja auch eigens zur Erholung dahin. Das wird ja auch erwähnt.
Ja, dann setzt kein Erholungseffekt ein. Aber bevor ich weiß, wie Markus die Folge findet, lassen wir lieber erstmal Carsten die Bühne. Carsten, wie findest du Folge 6?
Also ich sag mal, der Kern der Geschichte ist ja, dass die Kinder einen Fall konstruieren, um ihren Onkel Bob sozusagen aufzumuntern und zu beschäftigen, weil er sich da langweilt. Und merkwürdigerweise treten immer mehr Aspekte auf oder treten ein oder werden wahr, die sie dann eben gestellt haben oder vorausgesagt haben, dann durch tatsächliche Verbrecher. Das ist eigentlich der Witz der Geschichte. Zum Beispiel diese Lichtzeichen auf dem Turm und ähnliches. Ja, ich finde das ganz nett gemacht. Auch hier ist der Fall wieder so ein bisschen im Hintergrund, sage ich mal. Aber ich finde, die spielen das gut und es ist natürlich kein Highlight.
Ich finde es lustig, dass das der Fall tritt in den Hintergrund. Ich finde auch hier, es gibt keinen Fall. Wenn ich das mit 8 Jahren gehabt hätte, ich hätte es wahrscheinlich toll gefunden. Alles super. Wollte die auch immer gerne haben. Die waren ja öfter mal beworben hinten auf Schallplatten drauf, die Platten. Und ich war eigentlich, fand es schade, dass ich wirklich niemanden mehr hatte, der diese Rätselumplatten hatte früher. Vor allen Dingen Grüne Hand aufgrund des besten Covers, finde ich, hätte ich wahnsinnig gerne gehört. Aber hier ist es doch einfach so, die Kinder gehen in das Haus, entdecken, dass da Männer sind, kriegen heraus, dass diese Männer etwas suchen, von einer goldenen Statue. Und damit sind die per se dann auch sofort Verbrecher. Aber eigentlich liegt doch noch gar keine Straftat vor erstmal. Etwas zu
Moment,
suchen ist ja
Moment.
erstmal nicht Verbrechen,
Moment,
oder?
wir sind im Enid-Blyton-Universum und jemand, der Hassan heißt, ist schon aufgrund des Namens verdächtig bei
Ja,
Enid-Blyton.
auch geschenkt, aber er ist ja immer noch kein Verbrecher. Die
Doch, aufgrund
begehen.
des Namens hast du mir zugehört.
Oh, okay, also ich muss sagen, mir ist aufgefallen, es ist wieder eine neue Titelmusik, die in den Folgen 5, 6 und 7 verwendet wurde. Von Carsten Bohn zwar, glaube ich, aber zumindest nicht die, die in 4 und 5 verwendet wurde. Peter Kirchberger ist nun nicht mehr Schmuggler, sondern ist jetzt wieder bei den Hiddens und ist wieder lustigerweise der Vater auf einmal der Kinder. Man erinnerte sich also wieder dran, wie man den eigentlich mal besetzt hatte. Und die Geschichte basiert wieder auf einer unendlichen Menge an Zufällen. Ja, ich weiß, wir sind beendet bleiben. Danke, hatte ich schon. Aber dieses Cover, dieser deprimierte Onkel Bob und diese Geschichte, die auch wieder keine ist. Also, ich erwarte ja jetzt keine Hochliteratur. Fünf Freunde, super. Geheimnis um, fantastisch. Schwarze Sieben, habe ich nicht gelesen, waren mir zu viele Kinder. Als Hörspiele ging es irgendwie noch. Aber das ist ja wirklich ein Kuddelmuddel. Also, die Serie ist irgendwie durchgerutscht bei Europa. Das können die besser.
Also ich muss dazu sagen, dass man das als Kind auch, man hat jetzt nicht so Fall für Fall betrachtet, sondern die kamen ja, ich sag mal so, gerade diese letzten Folgen doch relativ dicht hintereinander raus und man freute sich einfach drauf. Es ist ja so, wie wenn man heute auch die frühen drei Fragezeichen-Folgen betrachtet, man findet da auch Fehler und Ungereimtheiten.
Was? Wer sagt denn das? Hallo, hallo, hallo.
Munkeln, Leute, ja.
Naja, aber zumindest wird einmal ein Fall erzählt. Es ist
Ja,
eine
sicher.
Geschichte, die
Also
am Ende endet.
das hätte man hier bestimmt besser machen können. Aber wie gesagt, ich mag diese Truppe einfach und ich finde den Ulrich Matschus hier eigentlich ziemlich gut, weil er ist eben sehr träge und sie versuchen ihn ja aufzuheitern und dann verstecken sie ja eine chiffrierte Botschaft in einem Vogelnest. Und ich weiß, Robert
Von einem
versuchte ja.
Zier, einem Zier, einem Ziervogel.
Der war schon. Nein, aber sie versuchen ihn so darauf hinzustoßen, den Onkel. Guck mal, Onkel, guck mal, da liegt ja was drin, so nach dem Motto, ja, könnte das nicht? Und so richtig schön gestellt und übertrieben, damit er auch ja diese Botschaft findet. Und natürlich durchschaut der Onkel das und lacht sich dann innerlich wohl kaputt, aber ihm wird es dann zu bunt, als ihn dann, spätestens dann, als ihn nachts wecken und irgendwelche Lichtsignale auf dem Lerchenberg zeigen wollen. Also, ich meine, da sind auch allein Regiefehler. Es heißt einmal Lerchenberg, einmal Lerchenhügel und all so Sachen. Also dafür, dass die Hörspiele so kurz sind, sind da auch ziemliche Stolperer drin. Das muss man einfach sagen, klar.
Also für mich punktet das Hörspiel tatsächlich nur in einer einzigen Hinsicht. Ich finde nämlich, es wird viel zu ausführlich erzählt, es passiert zu wenig, es sind viel zu wenig Personen beteiligt. Und ich habe wirklich mal aufgepasst, es geht ja gar nicht darum, jetzt ein Hörspiel bewusst schlecht zu machen, aber nach 15 Minuten passiert hier das erste Mal etwas, was wirklich unheimlich ist, nämlich nach 15 Minuten sehen Sie diese Lichtsignale. Da ist Seite 1 aber eigentlich schon vorbei. Nicht?
Die finde ich
Also
auch
das
ganz schön, die
Einzige.
Szene.
Ja, aber das ist, also ich sage mal, von der Seite ist alles für mich sozusagen der Negativsaldo. Was mir aber aufgefallen ist, wer sich viel mehr über diese Situation, über diese vorgetäuschten Verbrechenssituationen von den Kindern amüsiert, als ich es als Hörer tue, ist Lutz Mackenzie als Erzähler. Mir fällt immer wieder auf, wie toll der das im Grunde macht, so kindgerecht, so diesen Spaß und das Vergnügen so rüberzubringen. Also ob die nun Ferien haben oder so wie hier, als sie dem Onkel diese Quatschgeschichte da erzählen. Also, also Mackenzie erzählt das so toll, der muss selber, also es hört sich so an, als ob er selber über die Situation lachen muss. Muss er natürlich nicht, ist mir klar. Aber das ist mir wirklich aufgefallen, dass der Mackenzie ein ganz, ganz, ganz toller Erzähler war.
Absolut. Das ist wirklich, der vermittelt eine Freude, als würde er Spaß daran haben, diesen Text vorlesen zu dürfen, weil er ihn selber so witzig findet, was da an Erlebnissen gerade oder geschildert wird. Das ist außergewöhnlich, absolut, hundertprozentig.
Ich habe mir hier einen Satz notiert von Stups, den er Dina sagt, und zwar über seinen Onkel, über den Onkel Bob. Glaubst du, dass er so humorlos ist, dass er keinen Spaß versteht? Das ist auch so ein Unsatz, Unsinnssatz, der hängen geblieben ist. Also ich glaube, der Francis hat sich da nicht richtig Mühe gegeben. Ich meine, selbst wenn man voraussetzt, dass vielleicht, anzunehmenderweise die Bücher oder die Übersetzung von Enid Blyton Büchern nicht gut waren, dann hätte er ja mehr draus machen können. Aber die Fälle gehen hier halt unter und ich sag mal, als Vorlage hätte er sich einfach Folge 1 und 2 nehmen sollen. Wobei ich mich jetzt gerade frage, ob die von ihm umgesetzt wurden.
Ja, wurden sie.
Wurden sie, ne? Also ich meine, da hat das ja besser bewiesen. Ja, leider ist, wie gesagt, die Serie hier inhaltlich abgefallen.
Da waren auch neue, aber
Aber,
Europa musste sich profilieren.
großartige Überleitung von meiner Seite, ein Lichtstreif am Horizont erscheint mit Folge 7, Rätsel
Richtig.
um die Falschmünzer.
Korrekt. Ja, im selben Jahr noch erschienen.
Ja, die drei sind zusammengekommen, 5, 6, 7.
Ja, also ich muss zu dieser
Ja.
Folge sagen, die hatte ich als Kind nicht, als einzige Folge der Reihe, und ich wusste auch gar
Oh
nicht von ihrer Existenz. Und als ich
oh.
dann Jahrzehnte später merkte, diese Folge gibt es, habe ich mich so gefreut und mir die zugelegt und finde die auch gut. Und das ist, glaube ich, auch ein Highlight sozusagen des späten Hörspielsammlers, wenn man
Ist die
aus
auch
einer
wieder
Reihe.
kaputt gegangen zwischendurch?
Nee, die hatten wir einfach nicht. Das ist natürlich, sage ich mal, das Glück des späten Hörspielsammlers, wenn man aus einer Reihe, die man mag, noch eine Folge entdeckt, die man dann zum ersten Mal hört und die einem auch gefällt. Und sozusagen auch einen schönen Abschluss bildet.
Hattet ihr die als Kassetten, die Folge? Denn die 7 wird ja hinten auf der 6 drauf beworben.
Ich hatte ab Folge 3 alles als Kassette, aber ich habe da
Okay.
nicht reingeguckt und geguckt, welche Folgen habe ich oder nicht.
Nee, auf
Das.
der Platte wurde es hinten beworben. Deswegen, wenn du die
Ach
Kassetten
so,
hattest,
nee, die
weiß ich nicht,
Platten
ob die
hatte ich
drin
nicht,
standen.
ne? Nee, ich hatte
Wahrscheinlich
Folge.
haben sich die Eltern und die übrigen Verwandten einfach geweigert, neue Hörspiele zu kaufen,
Ja,
weil
dann
die
ging er
immer
eh
zu
kaputt.
Bruch gingen oder hinter irgendwelche Betten fielen.
Sehr schön, ja.
Aber hier würde ich gerne mal vorpreschen. Ich mag die Folge nämlich tatsächlich ganz gerne. Also einmal ist es ja schon wirklich erwähnenswert, dass es hier überhaupt wieder ein richtiges Verbrechen gibt.
Ja.
Also welches das ist, ist jetzt nicht das große Geheimnis, weil es heißt ja Rätsel um die Falschmünzer. Aber ich finde die Handlung sehr abwechslungsreich. Ich finde diesen Schauplatz Galgenberg, so mit dieser Busfahrt dahin und dieses kleine beschauliche Dörfchen, so mit der Schafherde und so weiter. Ich finde sogar das Cover noch einigermaßen okay, nicht wirklich gut, aber ich finde den Volker Bogdan, den haben sie ja tatsächlich wieder als Vater besetzt, also als Barnis Vater. Ganz im Gegensatz nämlich zu der Mutter von Robert und Dina, weil das ist ja in der ersten Folge Karin Lieneweg. Zwischendurch ist es irgendwann mal mit einem Kurzauftritt Renate Pichler. Und jetzt in der letzten Staffel, wenn man es so nennen will, ist es Brigitte Alexis. Aber die haben hier tatsächlich den Volker Bogdan wieder als Vater geholt. Das finde ich sehr schön. Das ist so ein Bogen zu Folge 2, den ich durchaus zu schätzen weiß.
Aber Brigitte Alexis kommt doch gar nicht vor in der Folge.
Nee, nicht in dieser, aber in der
Ah,
davor ist sie
okay.
die
Ja,
Mutter. Ja,
okay.
fiel mir
Ja,
nur ein. Also, nicht?
alles klar.
Wegen Bogdan hier. Und was hier sehr ärgerlich ist, finde ich, sind die Doppelbesetzung der Verbrecher. Das ist nämlich Klaus Stieringer. Holger, nicht lachen, jetzt ist es nicht
Ja.
wir. Also Klaus Stieringer spricht ja diesen falschen Schäfer und spricht auch diesen falschen Pastor. Joachim Wolff spricht zwei Verbrecher, die sich in der gleichen Szene miteinander unterhalten. Und Wolf Rathjen spricht einen Verbrecher und einen Polizisten.
Der nimmt sich doch selber fest.
Er nimmt sie dann ja selber fest, das kann man, glaube ich, so sagen. Und was mir sehr gut gefällt in der Folge, aber deswegen hast du auch, glaube ich, gelacht, dem Holger, ne? Was mir sehr gut gefällt in dieser Folge, ist dieser klischeehafte Pastor, der ja, das ist ja sowieso so typisch immer, die bleibt immer so dumme Verbrecher hat, der jetzt also den Kindern so ein Paket mitgibt, wo das Falschgeld drin ist oder die Druckplatten, ich weiß es gar nicht mehr. Und mit denen ja immer so redet, so ich sag, er sagt es nicht, aber so, wollt ihr vielleicht ein Eis, liebe Kinder? Das ist so grotesk irgendwie so.
Ein bisschen drüber
Ihr
mal
wohnt,
wieder.
ja, es ist total drüber. So, ihr wohnt sicherlich in Rumlington. Also ich meine, ein Pastor, ein Priester ist ja nicht per se sediert, sondern
Kann man hoffen, ja.
also es ist total überzogen, wobei ich die Szene da in dem Eiscafé wirklich ganz lustig finde und das zwischen Holger und mir ja auch so ein dauerndes Zitat ist, wie so, möchtest du vielleicht ein Eis? Ja, also
Sehr schick.
ich bin also ich sag mal, ich finde schön, dass diese Folge die Serie beschließt. Aber wie geht's euch mit der Folge?
Holger?
Wie geht es denn euch mit der Folge, liebe Kinder?
Die ist okay. Die ist so, da passte es. Ich glaube, vielleicht ein bisschen durch Zufall. Vielleicht auch, die ist ja nicht von Enid Blyton, die Geschichte. Da sind auch deutlich mehr Leute drin, wie man merkt, auch wenn es nur drei Sprecher sind, die den Laden da stemmen. Aber es ist eine deutlich längere Besetzungsliste. Und es ist halt ein Fall. Es wird halt zumindest ein Krimi präsentiert. Die kommen auf die Spur von Falschmünzern. Wie platt oder wie oberflächlich und so weiter, ist ja erstmal egal, gerade wenn man Folge 4, 5 und 6 gehört hat vorher. Aber es gibt zumindest wieder etwas zum Rauskriegen. Ungelenkes Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Und es findet eine Entwicklung innerhalb der Geschichte statt. Es bauen sich Puzzleteile zusammen und ergeben dann ein Bild für die drei, vier Kinder. Und ja, die finde ich auch, eine Schulnote würde ich eine gute 3 geben, so. Und das ist deutlich mehr als den Folgen davor.
Und wie
Und
gefällt sie dir, Carsten?
Carsten?
Also, was ich sehr amüsant fand, wieder beim nochmaligen Anhören, war der Busfahrer, der Gorilla fährt nicht mit. Und der meint dann Miranda das kleine Äffchen. Sehr schön. Wobei ich mich auch immer gefragt habe, auch schon ab den frühen Folgen, ob diese Aufnahme, die man da hört, also das Äffchen, ob das nicht das echte Äffchen war, was ja Heike Dine Körting hatte in ihrer Villa. Ob die das einfach aufgezeichnet hat, das Gekeife. Und direkt verwendet hat, oder ob das ein
Das
zugekauftes
mag
Band
sein,
war.
ja.
Ne?
Möglich, aber das wissen wir natürlich nicht.
Ja, gefallen hat mir nach der Busfahrt diese Heideatmosphäre, ulkig dann wiederum, kaum ist man ausgestiegen, kennt man eine Schafherde und dann muttert ein Schaf vor deren Augen. Und ja, weil der Schäfer sich so ungeschickt anstellt, kommt ja der Verdacht auf, dass es der falsche Schäfer oder ein falscher Schäfer sein könnte. Wobei ich mir auch beim neuesten Anhören die Frage gestellt habe, ist der Klaus Stieringer, also falscher Schäfer und später ja noch ein Verbrecher, der falsche Pastor, ne? Soll das nicht tatsächlich ein und dieselbe Person sein?
Habe ich mich auch gefragt.
Ne?
Geht aber
Also.
aus dem Hörspiel nicht hervor. Ich habe es mir daraufhin nochmal ganz genau angehört. Der Verdacht liegt nahe. Es gibt aber keinen Hinweis
Ja,
darauf.
ja,
Nicht?
ja. Ja, und was mir aufgefallen war, der Beginn von Seite B hat eine viel zu finstere Musik. Das passt nicht zum Hörspiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es sogar die Musik der Gruselserie war. Die taucht aber auch, meine ich, irgendwo in der Serie auf. Aber ja, das Paket mit Blüten. Was war noch? Ach so, was mir aufgefallen war, es wird ja zum ersten Mal, und das ist auch ganz selten bei Europa-Hörspielen, die Handlungschronologie aufgebrochen. Auf Seite 2, also wenn es dann zum Ende zugeht, dann dieses Ertappen von Robert und Barney. Und das wird erst erwähnt und dann später sozusagen live präsentiert. Also das ist ganz merkwürdig. Vielleicht liegt das daran, dass dieses Buch eine andere Autorin hatte oder ein anderer Autor. Vielleicht hat es auch H.G. Francis irgendwie eingebaut. man stolpert so ein bisschen drüber. Ja, und das Ende ist wie gewohnt inzwischen recht schnell.
Wobei ich das hier ganz angenehm fand, dass dieser falsche Schäfer, der ja die Kinder erwischt und mit ihnen jetzt in dieser Schäferhütte ist, dass der sich erst weigert, rauszukommen und dann doch aufgibt. Also da hat man, also es wäre jetzt zu viel vom Charakter zu sprechen, aber der bekommt so ein bisschen Profil, nicht? Also so fand ich noch ganz angenehm. Also ja.
Ja. Ja.
Dann kommen wir doch mal zum Fazit. Was sind denn unsere drei Lieblingsfolgen?
Ja, wer fängt
Na,
an?
auch bei mir geht das schnell. Also, ich mag die grüne Hand, ich mag das verlassene Haus wegen, heißt es verlassenes Haus? Ja. Wegen der tollen Solo-Monolog-Szene von Friedrich Hay. Und ich finde die Falschmünzer irgendwie noch ganz gelungen. Die hatten einen gewissen Charme. Und die anderen Folgen kann man für mich außen vor lassen. Im Wissen, dass das viele anders sehen, aber es ist nochmal meine Meinung.
Ja, und bei
Und
dir,
Markus?
Carsten? Okay.
Okay, also bei Markus sieht es so aus, ich würde sagen 1, 2 und 7. Beziehungsweise 2, 1 und 7 jetzt für Platz 1, 2 und 3. Also die ersten beiden Folgen liegen für mich unangefochten vorn, sicherlich wegen des Kindheitsbonus, aber auch wegen dieser ganzen Ereignisse da. Da ist für mich viel mehr los irgendwie als in den mittleren Folgen. Und die letzten hatte ich gerade erwähnt, also die Falschmünzer mag ich einfach, weil das so ein bisschen pittoresk ist, alles so dieses kleine Örtchen, wo sie dahin fahren, dann dieser etwas auffällige Pastor da irgendwie. Die drei wären das bei mir. Also mit einem deutlichen Abstand, also ich würde sagen, Platz 1 Geheimer Hafen, Platz 2 Grüne Hand und dann mit einem großen Abstand auf Platz 3 die Falschmünzer. Und bei
Ja,
dir?
dann setze ich mal fort. Und zwar bei mir ist die Nummer 1 auch eindeutig Rätsel um den geheimen Hafen, gefolgt von Rätsel um die grüne Hand. Allein aufgrund der Atmosphäre und der Geräuschverwendung und so weiter und so weiter. Also sehr stimmig, viel, viel, ich glaube, mühevoller gemacht als die anderen Folgen. Und dann kommt bei mir auf Platz 3 Rätsel um den unterirdischen Gang. Eigentlich wegen ähnlicher Gründe, Stimmung, nicht wegen des spannenden Falls oder ähnlichem, sondern einfach wegen der Stimmung und der Gesamtatmosphäre vielleicht noch. Und ja, die anderen Folgen fallen ab. Und das habe ich damals schon so empfunden, das empfinde ich heute auch so. Aber ich finde einfach insgesamt gesehen diese Sprechertruppe sehr angenehm. Und das waren, wie gesagt, sozusagen die Vorläufer für mich, für die drei Fragezeichen, haben leider das Schicksal erfahren, dass aufgrund der Verwendung der Bodenmusik natürlich gerade Folge 3 bis zur letzten Folge gar nicht mehr aufgelegt wurden in irgendeiner Form. Wobei Folge 1 und 2 tatsächlich neu aufgelegt wurden oder nochmal im Handel erhältlich waren. Und zwar habe ich das nochmal recherchiert, weil ich das schon fast vergessen hatte. Es ist nämlich so, dass im Jahr 2010 parallel zur Veröffentlichung der Originale-Reihe diese beiden Folgen als Download beziehbar waren. Jetzt sind es nicht mehr, ich glaube auch schon lange nicht mehr, aber das Schlimme war, man hat eben ganz neue, moderne, unpassende Musik darunter gemischt. Und das war dann so unanhörbar, sage ich mal, dass man es fast lieber hätte sein lassen sollen. Und es ist einfach unverständlich. Gerade diese beiden Folgen waren ja unproblematisch, von den
Tonfrei.
Veröffentlichungsrechten her, so hätten, dass man diese zwei auch durchaus in die Reihe Originale sogar hätte aufnehmen können und verbreiten können. Leider ist das eine vertane Chance.
Dann vielleicht noch eine abschließende Bemerkung von mir, was ich vorhin eigentlich einleitend noch sagen wollte. Es ist so bezeichnend, weil wir ja mal gesagt haben, so irgendwie ist das so als Serie schwierig. Ist euch mal aufgefallen, dass das ganz uneinheitliche Schriftzüge auf den Covern sind? Also es sind fast immer andere Schrifttypen. Ich will da nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber Folge 1, 2 und 3 sind völlig unterschiedlich.
Ja, das ist ja
Vier
mal klar.
auch so. Und dann sind die nachher so in den letzten Folgen so ein bisschen ähnlicher, aber es ist total auffällig, dass das noch nicht mal so ein, wie heißt es immer, Corporate Identity, dass es das noch nicht mal so gab irgendwie.
Tja, wieder mal ein Punkt dafür, dass man bei Europa ja nicht nach System gearbeitet hat und leider, wie gesagt, sich bei den letzten Folgen wohl inhaltlich wie äußerlich nicht so sehr Mühe gegeben hat wie bei den ersten zweien.
Ja.
Ja, das kann
Schönes
man wohl so stehen
Schlusswort.
lassen. Ja, und heute erhältlich, wie du schon sagtest, sind sie nicht mehr. Also geht der Verweis für die Interessierten auf die Flohmärkte in digitaler oder sonntagvormittags analoger Form.
Und
Ja.
ein richtiger Sammler kauft die Folge natürlich, wenn er sie also erstmal auf LP und dann natürlich mit rot-weißem Label, nicht mit 115er Nummer und gelbem Label. Das ist eine Frage der Ehre.
Moment, das kann er aber nur mit den Folgen 1 und 2 machen,
Ja,
denn
die
die gibt
anderen
es ja
holt man
nicht.
sich ja sowieso nicht.
So nämlich, genau. Aber ganz wichtig, sie sind als Kassette nicht mehr gekürzt. Das waren wohl mit die ersten
Ja.
Kassettenfolge 1 und 2, die nicht mehr gekürzt waren. Die Laufzeiten sind identisch. Also könnt ihr da, je nach dem Medium eurer Wahl, bedenkenlos zugreifen, wenn ihr wollt. Uns
Ja.
könnt ihr hingegen bald wieder zuhören, wenn ihr wollt, wenn Ende Juli dann Folge 26 erscheint, ne?
Ja, dann war es das ja eigentlich mit unserer Rätselumserie bzw. der Kommentierung derselben. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, genauso wie uns. Und wir sehen uns oder hören uns besser gesagt demnächst wieder mit einer Folge zu bestimmten Sprechern, die wir dann jeweils vorstellen. Bis demnächst. Wir sagen Tschüss.
Macht's gut.
Bis
Jo,
bald.
wir hören uns.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.